Ich war vor ein paar Wochen mit meiner Familie an so einem Sonntag irgendwie, haben so einen kleinen Stadtbummel gemacht, eine schöne Altstadt an der Mosel, ja, haben uns angeschaut. Und irgendwann verschwindet meine Mutter in so einem, ich sag mal, Kuriositätenladen.
Ah, ja.
So eine kleine Touri-Falle. Da gibt's so Spruchbilder, it's wine o'clock oder ja. So live, love, love, sowas. Und dann ist die da wirklich, glaube ich, eine Viertelstunde drin. Und ich sehe, wie sie da rumpaced und dann überlegt, ja, da gefällt ihr eine Sache, die überlegt sich, das zu kaufen, aber kann sich das leisten. Ich kann so richtig so ihre Gedanken lesen. Irgendwann kommt sie raus und war sehr, sehr happy, hat eine Tüte in der Hand und ich so, was hast du gekauft? Und dann sagt sie, ich habe ein neues Mousepad gekauft. Ich so, okay, krass. Ich habe das Wort Mousepad seit den 90er Jahren noch nie gehört. Aber da tue ich mir auf die Arbeit. So, und dann, da ist so ein richtig lustiger Spruch drauf. Und dann
oh
so,
mein Gott.
Okay. So, Anna, was ist der Spruch, der auf diesem Mousepad steht?
Ich kann mir nicht ansatzweise überlegen, was da drauf steht, aber ich finde es bis hierhin schon so geil, dass sie sich im Kuriositätenladen, also in so einem Touri-Laden, ein Mauspad holt, dass sie es mit auf die Arbeit nimmt. Weil ich frage mich immer, wenn du bei so in so offenen Büros von so Leuten bist, also keine Ahnung, beim Amt oder bei der Bank, deine Mutter arbeitet doch bei der Bank, ne?
Mhm.
Bei der Bank oder so, wo du halt quasi in das fast schon halb privaten Raum Büro reinkommst und da sind dann so Bilderdings und dann sowas wie so ein komisches Mauspad mit einem Gag drauf, frage ich mich immer, wo hat die das her? Wo findet man sowas?
Ich kann dir ganz genau sagen, wo man das findet.
An der Mosel.
Ja, in Berghassel, Kues.
Okay, was stand drauf?
Okay, auf diesem Mauspad stand, ich habe mich umgesehen, ich bin die Geilste hier.
Das ist so geil. Oh Gott, ich liebe deine Mutter. Ist das geil. Das ist bold, es ist lustig. Ich find's toll. Super.
Ja. Und meine Mutter, das ist auch so süß, die hat dann so gesagt, ich gucke da den ganzen Tag drauf, ich freue mich immer, wenn ich das sehe.
So ist es, es muss Joy spreaden, das wusste schon, wie heißt sie, unsere Aufräumexpertin.
Mary Kondo.
Genau, das ist so Kondo-Style, ist, das ist Spread Joy, ja.
Ja.
Jeden Tag. Hat deine Mutter Kundenkontakt, kommen da andere Leute rein? Oh.
Aber hallo.
Yes. Oh yes, das ist ein Statement. Fantastisch. Da muss man sich was von abgucken. Ich kann es nicht anders sagen. Ich gebe es echt direkt weiter an die Community. Ich glaube nicht, dass man es toppen kann, aber habt ihr andere, bessere Vorschläge für einen Spruch auf dem Mauspad oder seid ihr Team Christians Mama? postet uns das doch mal in die Kommentare bei Spotify.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluftballon aufs Meer und schon war der Brudi. Ein Terrorist verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So war, dass ich im Gefühl habe, nur fällt das nur wie dir. Darin gefällt das. Es ist absurd, doch. Darin gefällt das. Darin gefällt das. Mit Anna und Christian. Darin gefällt das.
Hey, wir sind Christian Alt und Anna Bühler und erzählen euch jede Woche die Epic Face der Menschheitsgeschichte. Hier bei Darwin gefällt das. Ich habe zwei Bücher gelesen zu diesem Thema, was ich heute dabei habe, Christian. Ich bin informiert, du darfst mir gerne abseits des Skripts Fragen stellen, jederzeit, wenn du das Gefühl hast. Warte mal.
Was kommt auf? Was
weißt
ist
du da noch mehr?
Ja, was ist das erste Wort auf Seite 58 des ersten Buches?
Jetzt mal so 3000 Meter.
Okay, alles klar.
Ja, 3000 Meters. Nee, du merkst, es hat mit Höhe zu tun. Also es sind sehr, sehr viele Zahlen, die ich gewälzt habe, weil es ist eine Berggeschichte. Ich nehme dich mit ins Jahr 1964. Es ist Oktober, November, so der Dreh, und wir sind auf einer Cocktailparty in Washington, D.C. Du bist so in so einer Szenerie, irgendwie so zwischen klirrenden Sektgläsern und Bistrotischen. Wichtige Leute, wir sind in Washington, D.C., ne? Es ist hier alles irgendwie Regierungskram. Wichtige Leute unterhalten sich. Und unter diesen wichtigen Leuten, die irgendwie Sektgläser aneinander stoßen, sind auch zwei erstmal sehr ungleiche Charaktere, nämlich Curtis LeMay, der ist Chief of Staff bei der US Air Force, und eine Bergsteigerlegende namens Barry Bishop. Die zwei, wie gesagt, so ein bisschen ungleiche Charaktere. Der General Curtis LeMay, der US Air Force Man, der ist so ein kleinerer, fülliger Typ, vor dem aber alle auf jeden Fall richtig krassen Respekt haben. Das ist so ein angsteinflößender Typ. Der war wohl auch im Zweiten Weltkrieg Kampfflugzeugpilot. Gilt so auch als das Mastermind hinter der Bomberei auf Nazi-Deutschland. Also der soll sich so diese ganze Taktik ausgedacht haben. Wird deswegen natürlich auch so als Kriegsheld gefeiert und so. Also der war wirklich so einer der allerhöchsten Tiere in der US Air Force während des Zweiten Weltkriegs. Er hat, was so zu seiner Erscheinung beiträgt, eine so gelähmte rechte Gesichtshälfte. Und er sagt dann auch immer selbst so ein bisschen ironisch, the right side of my upper lip is immobile. It doesn't smile. It has helped me promote the legend that I never smile.
Okay, ist ein ganz harter Hund.
Ist ein harter Hund, der Curtis LeMay, Spitzname Iron Ass. So, das ist der eine Typ.
S oder Ass? Arsch.
Nee, Arsch.
Okay. Der Eisenarsch. Colonel Eisenarsch.
Auf Deutsch klingt es direkt lächerlich.
Ja.
Auf Englisch so, oh mein Gott, ich habe Angst.
Ja.
Auf Deutsch so, okay, alles klar, Eisenarsch. Viel Spaß.
Prinz Eisenarsch.
Geil, Deutsch ist einfach eine geile Sprache. Toll. Ja. Okay, also Eisenarsch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht eben dieser Bergsteiger Barry Bishop. Auch der ist jetzt nicht sehr der Größte, der ist 1,70 groß, dafür aber so ein muskelbepackter Typ, breit wie hoch, Kampfname.
Einfach so ein Quadrat.
1,70 breit, 1,70 hoch. Ja, tatsächlich, sein Kampfname ist Barry the Barrel, also Barry das Fass. So.
Geil.
Aber Fass aus Muskeln, Freunde. Und der war deswegen eine Legende, eine Bergsteigerlegende, weil Barry Bishop war im Team 1963 dabei, als die ersten Amerikaner den Mount Everest bestiegen haben, erfolgreich. Das heißt, er ist so in den Bergsteigerkreisen so einer der gefeierten Leute. Er war nämlich als Fotograf dabei für den National Geographic, hat also die ganzen Bilder, die man sehen kann von der ersten erfolgreichen Expedition der Amerikaner auf den Mount Everest und alles Bilder, die Barry Bishop gemacht hat.
Geil.
Barry Bishop, was man dazu wissen muss, jetzt lache ich, obwohl es gemein ist, er hat keine Zehen mehr deswegen, weil er bei dieser Expedition dabei war, die sind alle abgefroren. Also er hat wirklich zero Zehen noch und auch die Fingerspitzen seiner kleinen Finger sind abgefroren dabei, also der hat da richtig was gelassen. Also diese zwei Leute stehen sich jetzt auf dieser Cocktailparty hier in Washington D.C. gegenüber. LeMay hat seine offizielle blaue Uniform an, hat so eine Zigarre im Mundwinkel. Bishop hat sich wahrscheinlich auch rausgeputzt. In diesem Buch, das ich gelesen habe, wo diese Szene beschrieben wird, stand ungelogen. Wahrscheinlich stand Barry Bishop da und ist ein bisschen geschwankt, weil er halt keine Zehen mehr hat. Man weiß nicht genau, wie er da stand irgendwie. Keine Ahnung, etwas unsicher im Stand möglicherweise. Also beides eher so kleine, stämmigere Männer, beides aber eben auch Koryphäen in ihrem Bereich, aber halt in zwei völlig unterschiedlichen Welten. Mhm. Und die beiden, die quatschen halt über dies und das. Das heißt, sie kannten sich auch vorher schon so ein bisschen. Und die kommen dann, wie viele zu der Zeit, wir haben es ja 1964, auf das Thema Kalter Krieg. Ne, das ist natürlich gerade so die Hochzeit des Kalten Krieges. Und die Menschen haben Angst. Im Grunde jederzeit könnte ein neuer Krieg ausbrechen. Das Wettrüsten mit Atomwaffen, mit Nuklearwaffen ist auch auf dem Höhepunkt. Und so unterhalten sich die beiden eben über im Grunde das Zeitgeschehen gerade, ja. Kannst du dir so vorstellen, so, hast du schon gehört, Barry? China. Ja, ja, China, China. Ja, scheiße, ne, Barry? Ja, echt scheiße. Ja, musst du wissen, am 16. Oktober 64, also nur wenige Tage oder wahrscheinlich wenige Wochen vor diesem Treffen hier, vor dieser Cocktailparty, hat China den ersten Atomwaffentest erfolgreich absolviert.
Mm.
Und damit ist China jetzt die fünfte Nation, die erfolgreich Nuklearwaffen getestet hat. Ne? Also die USA natürlich, Frankreich, die Sowjetunion und Großbritannien und jetzt eben auch noch China. Das heißt, die Welt wird irgendwie gefühlt immer gefährlicher. China ist aber dazu auch noch eine Blackbox für die USA und für die CIA, vor allem für die Geheimdienste. Mm-hmm. Über diese anderen Atommächte weiß man so ein bisschen was. Man hat hier und da seine Spione. Man checkt so ein bisschen, okay, so und so weit sind die. Das und das forschen die gerade. China ist irgendwie so, was geht da vor? Da weiß man nicht viel drüber.
Ja, das ist total krass. Also so, bin ja jetzt nicht super im Bild, aber einfach so, was ich so weiß, ist, wie lange China einfach auch wirklich abgeschottet war. Und das hat ja erst in den 70er Jahren dann auch irgendwie angefangen, wo überhaupt eine Öffnung hin zum Westen erfolgt ist, wo du dann auch gecheckt hast, was passiert da eigentlich in diesem Land. Und dann auch verbunden mit der Handelspolitik. Das ist genau. Alles noch nicht so lange her. Wir hatten ja diese Folge mit dem Spatzenkrieg. Ja,
ja
das
ja.
War ja auch irgendwie 50er Jahre, glaube ich.
60er, glaube ich.
Die ganze Mao-Zeit,
ja, genau, Mao.
War relativ schwierig.
Dieses Land war zu. Und aber interessanterweise eben auch, man denkt, der Geheimdienste kriegen alles mit, aber selbst da war es super schwierig für die CIA.
Ja.
Ja, und diesen beiden Männern macht es schlaflose Nächte. Natürlich besonders diesem General LeMay, der halt natürlich, das ist sein Leben, ja. Also Außenpolitik, das atmet der. Deswegen ist er auch die ganze Zeit so dran, okay, wir müssen irgendwie diese China-Blackbox irgendwie knacken. Das muss doch möglich sein, dass unsere CIA da irgendwie mal die Nase reinkriegt. Und er weiß, okay, wir müssen so schnell wie möglich jetzt an Informationen über chinesische Waffenentwicklung, gerade Nuklearwaffenentwicklung kommen. Wir müssen wissen, was haben die vor, wo arbeiten die gerade dran und was ist das Nächste, was kommt. Aber so eine richtige Idee gibt es bisher noch nicht. Und so stehen die beiden wieder da und ja, was machen wir jetzt, Barry, ne? Was machen wir? Zu diesem Zeitpunkt des Kalten Krieges ist die Angst auch wirklich so groß, dass keine Idee verrückt genug sein, ja, zu sein scheint. Also wirklich so anything is possible, ideenwise. Darum meint Barry so, Barry the Barrel Bergsteiger. Barry so, okay, pass mal auf, ich habe so eine Idee, ne? Also ich war ja erst vor einem Jahr ungefähr auf dem Mount Everest und tatsächlich, ich stand da oben, ne? Es war ein Tag strahlend blauer Himmel, klarstes Wetter. Ich hatte wirklich die beste Sicht auf China, die du dir noch vorstellen kannst. Von da oben, da siehst du alles. Und LeMay spitzt sein kleines Öhrchen, sein Eisenarschöhrchen. Das sind Barry ein bisschen näher hin, ne? Die müssen jetzt auch, die sind ja auf einer Cocktailparty, die können ja jetzt nicht hier einfach Geheimdienst-Talk halten. Die rücken also so ein bisschen näher zusammen, damit niemand auf der Party mitbekommt, was die zwei jetzt aushacken. Denn die Idee, die die zwei hier entwickeln, wird eine der größten Fails in der Geschichte der CIA. Und sie ist bis heute ein Fail, der noch nicht auserzählt ist. Die Story ist quasi noch nicht zu Ende. Denn bis heute schlummern irgendwo tief im Gletschereis auf einem Berg im Himalaya 4 Pfund Plutonium.
Okay.
Also, ach, wir sind in den 1960ern, Christian, ne? Der Kalte Krieg ist eiskalt, ich hab's schon erzählt. Aber vielleicht müssen wir so eine ganz kurze Timeline mal aufziehen, habe ich gedacht, ne? Weil ich denke, die meisten von uns wissen, ne? Im Grunde die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war bestimmt von diesem Kalten Krieg. Also im Grunde ging es darum, kapitalistische Nationen gegen den Sozialismus, ne? Also der Sozialismus ist der Feind, dann bedeutet natürlich vor allem die USA gegen die Sowjetunion und Verbündete, die im Grunde wettrüsten und sich gegenseitig bedrohen. Und es wird auch wirklich immer bedrohlicher von Mal zu Mal. So ein paar große Wendepunkte, die wir kennen, sind die sowjetische Atombombe, die 1949 erfolgreich gezündet wird. Damit ist quasi für die USA klar, okay, jetzt gibt es auch auf der quasi wirklich der Feindesseite auch eine Atombombe. Die beiden sind also jetzt gleichgezogen. Dann natürlich 1962 die Kuba-Krise, wo wirklich ja die ganze Welt in Atem stand. Okay, kommt es jetzt zu einem Atomkrieg oder nicht? In letzter Sekunde im Grunde knapp abgewendet. Wir merken schon, es sind zwei Dinge im Kalten Krieg sehr wichtig, nämlich Nuklearwaffen, also das atomare Wettrüsten und auch die Spionage. Weil es ist immer wichtig zu wissen, wie weit sind die anderen. Und überall, kannst du dir vorstellen, sind Spione, Spione von Spionen und Spione von Spionen von Spionen, die im Grunde auch andauernd Seiten wechseln und so. Du weißt nie, wer ist der Mensch, kann ich dem vertrauen? Ist es eigentlich jemand, den ich schon lange kenne, aber vielleicht ist er übergewandert oder so. Also man kann eigentlich niemandem so richtig trauen, weil Informationen sind mega, mega wertvoll zu dieser Zeit. Das ist so die Weltpolitik der 60er und natürlich prägt es das Leben und die Arbeit der Menschen zu dieser Zeit. Und der 16. Oktober 1964 macht das Ganze nicht besser. Es ist 15 Uhr Ortszeit und eine 7000 bis 8000 Meter hohe pilzförmige Wolke in einer Salzseewüste von Lop Nur in Xinjiang geht hoch. Das ist der erste geglückte Atomwaffentest in China. Und in den USA ist es natürlich ein Megaschock. Ne? Die USA, die wussten zwar schon so 2-3 Wochen vorher, okay, das könnte jetzt passieren. Ne? Es wird wahrscheinlich zu einer Detonation kommen. China wurde monatelang davor schon überwacht. Also per Satelliten wurden Fotos gemacht. Dann gibt es diese berühmte U-2, diese Flugzeuge, die Spionageflugzeuge, die Fotos aus den krassesten Höhen im Grunde machen konnten von irgendwelchen Militärbasen und so. Es gab natürlich auch Analyse von irgendwelchen Medienstatements, von irgendwelchen Diplomaten und so, die man halt alle feinstens, genauestens ausgewertet hat und wo man dann schon wusste, okay, hier könnte was passieren. Aber die USA wissen eben auch, sie wissen noch nicht genug. Mal jetzt ist es passiert, aber man konnte es auch nicht verhindern.
Wer den Film Oppenheimer gesehen hat, weiß ja irgendwie, wie schwer es auch einfach ist, an das ganze nukleare Material auch ranzukommen, das zu raffinieren. Wie viele Bomben, abseits dieser einen Testbombe, haben die noch?
Ja.
Wie ist deren Kapazität? Wie viele werden die irgendwie in 5 Jahren oder so haben? Ne? Also wie ist die ganze Infrastruktur dafür auch überhaupt aufgebaut, ne? Wichtige Infos, die einfach fehlen.
Genau, und diese Infos, die will man jetzt irgendwie haben. Und das ist also im Grunde eines der größten Ziele der amerikanischen Außenpolitik in den 60ern, zu wissen, okay, was geht in China ab und wo stehen die und was kommt noch, wie du sagst. Ja, also zurück zu dieser Cocktailparty 1964 in Washington D.C. Die zwei sind eben unsere beiden Manners of Power, Curtis LeMay und Bishop, Barry Bishop, die sind so ein bisschen enger aneinander gerückt und tuscheln jetzt schon so ein bisschen. Denn die Idee, die entwickelt wird hier gerade vor Ort, ist cray cray. Nämlich, wie wäre es, wenn wir China von einem der höchsten Berge im Himalaya aus abhören würden? Von einem der höchsten Berge der Welt? Also eigentlich ist es ja total einfach, ne? Weil alles, was man bräuchte, ist halt ein geiles Abhörgerät. Und dann brauchst du halt einfach nur noch Leute, die das da irgendwie Himalaya hochtragen.
Es fällt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen auf, wenn da so ein, keine Ahnung, 50 Meter großes Mikrofon auch irgendwann installiert wird auf dem Mount Everest.
Was ja natürlich aussieht wie so ein echtes Mikrofon. Ja. So ein, weißt du, so ein Radiomikrofon.
Ja, genau.
Test. Hallo? 1, 2, 1, 2?
Ja. Genau, so sieht das dann aus.
Man braucht gar nicht dieses Bild von diesem doofen Mikrofon, weil das Teil, was sie da hochtragen, ist insane groß, es ist super auffällig. Aber gucken wir, ob dieses Gerät überhaupt zu sehen sein wird, schauen wir mal. Also diese zwei Sachen brauchen sie, ein geiles Gerät und Leute, die das irgendwie auf den Berg tragen und dort installieren. Es ist die Geburtsstunde der Operation Hatch. Also die Idee entwickelt sich, ne, und wird immer klarer. Curtis LeMay, der auch wirklich was zu sagen hat und solche Operationen auch starten kann, hat jetzt eine Vision. Er will, dass wirklich die besten Bergsteiger der USA ein Überwachungsgerät auf einen der größten Berge der Welt stellt. Dieses Gerät, muss ich jetzt dazu sagen, es gibt keine Fotos davon und es gibt auch wirklich so wenig offizielle Unterlagen, wie genau dieses Gerät aussieht. Alles, was wir wissen, ist tatsächlich von Überlieferungen, von Interviews, die mit diesen Bergsteigern geführt wurden, die das da hochgetragen haben. Also nur Zeugenberichte. Als diese Idee entsteht, 1964, ist dieses Gerät irgendwie schon entwickelt. Das heißt, es ist mehr oder weniger bereit, hochgetragen zu werden. Im Grunde kannst du es dir vorstellen wie so einen riesengroßen Empfangsmasten. Also ne, das ist so ein Gerät, wie so eine fette Antenne sieht das eigentlich aus. Echt so 2 Meter oder so, 1,82 genau, ist diese Antenne groß. Und dran ist einfach ein Generator, der dieses Teil antreibt, ein Stromgenerator. So groß anscheinend wie so ein Ofen, also schon echt fett. 57 Kilogramm schwer ist das ganze Teil dann, wenn du es mal zusammengebaut hast. Und die Idee ist quasi, du stellst diese Empfangsmast auf, betreibst es halt irgendwie mit diesem Generator und damit soll die Funkkommunikation von Chinas Nuklearleuten oder von Chinas Militär abgehört werden, direkt in die Leitungen der CIA gespült werden, die dann halt unten quasi sitzen und das mit Kopfhörern alles mithören können.
Du, also das klingt gar nicht so unrealistisch, weil erinnerst du dich noch vor jetzt fast schon 2 Jahren, als dieser komische Ballon abgeschossen wurde, dieser Spionageballon in den USA.
Genau, die haben wo man vermutet hat, dass es China ist oder ist es mittlerweile
Ich glaube, die Amerikaner sagen, es sei ein chinesischer Ballon.
Ja, genau, aber es ist, glaube ich, noch nicht ganz bewiesen. Ne?
Und die Technik, die in diesem Ballon war, war auch so absolut simpelste Technik. Na, die haben einfach alles, was irgendwie an Funkverkehr einfach da war, versucht abzuhören. Mhm. Und ja, also irgendwie, das kann funktionieren, auch heute noch, dass irgendwie sagt, okay, einfach so eine Baseline-Abhöraktion kann schon zum Erfolg führen.
Vielleicht ist die Grundidee bis hier nicht schlecht, jetzt zeige ich dir aber den Clou der Sache und da glaube ich, da werden wir auch als Laien merken, so ganz bis zu Ende gedacht ist es nicht. Der Clou ist nämlich der Antrieb, der Generator, also das Ding, was dem Teil den Strom gibt. Es ist nämlich betrieben durch Plutonium-238, also im Grunde hochgiftiges, strahlendes Material. Hat den Vorteil, dass es sehr, sehr lange haltbar ist. Das ist die Idee dahinter. Ich trage das halt nur einmal hoch.
Ja.
Und es
Bin noch nicht blöd.
Bin noch nicht blöd. Da habe ich hier Plutonium-238. Tue ich da rein und dann soll das halt 70 Jahre lang halten.
Geil.
Ne? Also wie einfach die geilste Batterie der Welt. Also musst du nie wechseln. Sehr, sehr praktisch. Was nicht so praktisch ist, dass Plutonium sehr, 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 sehr viel länger als 70 Jahre lang hochgiftig ist.
Ich dachte, das klingt eigentlich super. Kann man das mal in mein Handy irgendwie einbauen oder so? Einfach so
mega
Laptop-Batterie
geil. Ja, also alle Leute, die Angst haben, dass ihre Handy-Empfangsstrahlung ihnen Hodenkrebs bereitet, sollen sich mal gerne Plutonium in den Akku schnallen.
Ja. So, ich habe ein Mittel gefunden, das die Unsicherheit behebt, denn ich kriege das garantiert Hodenkrebs.
Dann hast du nicht ein bisschen Angst, sondern auch alle um dich rum.
Ja.
Hey, wusstest du übrigens, warum Plutonium Plutonium heißt? Das weißt du bestimmt.
Meine Vermutung wäre, wenn du Uran beballerst mit zusätzlichen geladenen Teilchen, wird dann irgendwann ein neues Element draus. Und ich hätte jetzt vielleicht gesagt, Uran kommt vielleicht von Uranus und Plutonium von Pluto.
Sehr gut.
Echt?
Ja.
Geil.
Im Grunde war halt der letzte Planet noch übrig und wie du schon richtig sagst, Uran wurde kurz davor, irgendwann, ich weiß nicht, kurz davor, ich weiß nicht genau, wann Uran entdeckt wurde, aber wurde nach dem Uranus benannt und Plutonium nach dem Pluto. Also ist zufällig auch noch Gott der Unterwelt, ne? Wegen seiner infernalischen Wirkung. Passt natürlich ganz gut dann. Ganz interessant, Plutonium wurde ja so von 5 amerikanischen Wissenschaftlern 1940 entdeckt. Mhm. Und einer davon ist Dr. Seberg. Und der hat mal gesagt, ja eigentlich hätten sie es Plutium nennen müssen. Aber dann waren alle so, nee, Plutonium klingt irgendwie geiler. Fand ich irgendwie ganz interessant.
Die Marketingabteilung hat gesagt, nee, nenn es mir bitte anders.
Ja, ja, nee, Seaborg hat tatsächlich gesagt, wir nennen es so, weil er meinte dann auch, also das ist jetzt ein bisschen das chemische Symbol, ist ja PU.
Ja.
Und er fand es lustig, weil es klingt wie jemand, der die Nase zuhält und sagt, Piu! Und deswegen wollte er unbedingt, dass es Plutonium genannt wird.
Wissenschaftler sind solche Dogs, das ist so krass.
Er hat sich, glaube ich, sehr lange damit beschäftigt, hätte er lieber weiter geforscht in der Zeit, wo er gedacht hat, aha, das ist sehr lustig, weil das ist ja wie mein Kind, das immer sagt, Piu! Kleiner Exkurs zum Thema Plutonium. Wir sind ja aber eigentlich gerade bei der Operation Head und wir haben jetzt das Gerät, wir wissen, wie es betrieben wird. Jetzt brauchen wir nur noch ein Team, das dieses Teil irgendwie in den Himalaya trägt. Da haben wir ja unseren Barry the Barrel Bishop, der sich ja sehr, sehr gut auskennt. Er selber, wir haben es gehört, ist nicht ganz unversehrt von der ersten Expedition, hat jetzt keine Zehen mehr. Er ist zwar einer der besten Bergsteiger des Landes, aber er kann jetzt nicht mehr dabei sein. Er kennt aber zum Glück die besten Dudes. Also rekrutiert er im Auftrag der CIA so ein paar gute Leute und gibt halt Tipps, wer gut klettern kann. Es sind 6 Amerikaner dabei, ganz, ganz unterschiedliche Leute. Beispielsweise Jim McCarthy, das ist ein wichtiger Protagonist für nachher auch noch. Das ist eigentlich ein Anwalt aus Manhattan, ist aber so einer der gerade Up-and-Coming-Kletterprofis in den USA. Ist auch interessanterweise gerade auf dem Cover der Sports Illustrated gewesen, weil er halt einfach so ein geiler Macker ist und so eine Legende im Kletterbusiness ist.
Und ein Anwalt,
Und ein Anwalt, also kann man immer gebrauchen, ganz ehrlich. Also Anwälte, Apotheker, Mediziner habe ich einfach gerne um mich, weil braucht man. Dann haben wir noch Robert Schaller, ist damals 30 Jahre alt, ist interessanterweise ein Chirurg. Also Anwälte und Mediziner braucht man. Ist auch einfach ein sehr, sehr leidenschaftlicher Bergsteiger. Und für ihn ist es auch so ein Lebenstraum, der da wahr werden könnte, weil er wollte schon immer in den Himalaya dort klettern und bergsteigen gehen. Also für ihn ist es so eine richtige Life-Opportunity. Auch zusätzlich kann er seinem Land dienen. Also das ist für ihn natürlich auch immer noch eine zusätzliche Motivation. Ja,
ja, vor allen Dingen, also das Ganze ist ja jetzt 60 Jahre her. Damals war ja eine Mount Everest-Besteigung noch ein ganz anderes Ding als heute. Also heute haben die ja so ein richtiges Tourismusproblem am Mount Everest, dass die ja all ihren Müll da lagern.
Genau.
Weil es inzwischen so, einfach geworden ist, den Mount Everest zu besteigen.
Ja, wenn du so eine geile App gegründet hast und so genug Geld hast, dann fährst du einfach, da fliegst du dahin, dann holst du dir ein paar Sherpas und dann denken die halt, ja okay, jetzt kann ich eben Everest.
Da hoch.
Genau. So, so ist es ja. Es ist auch so eine lustige Geschichte, wie der erzählt, dieser Robert Schaller, der eben Chirurg war eigentlich, wie er rekrutiert wird. Er weiß ja von nichts und ist einfach eines Tages auf der Arbeit, also wirklich in der Klinik, hat seinen weißen Kittel an und anscheinend kommt da so ein Typ in die Klinik mit einem braunen Trenchcoat und Sonnenbrille in der Klinik, also im Haus und sagt, machst du seinen Mantel auf und dann sagt hier, das sind Flugtickets. Du kommst jetzt mit, mein Freund. Richtig geil. Und Schala so, okay, mach ich. Er glaubt also wirklich, für ihn ist es so das Richtige, was er tun will. Und natürlich irgendwie so ein Lebenstraum, der kommt auch mit. Dann haben wir noch Tom Frost, das ist so ein auch so eine Kletterlegende. Ist übrigens der Einzige, der bis heute nie über diese Mission geredet hat, weil er anscheinend der Einzige ist, der diesen Eid auf Stillschweigen komplett ernst genommen hat. Dann ist natürlich noch ein Typ von der CIA dabei. Und dann gibt's noch eine Reihe indischer Kletterprofis, die unter ihrem General General Manoman Singh Kohli mitkommen. Und zusätzlich beim Team sind auch noch dabei 19 Sherpas und ein Koch.
Okay.
Es ist auch tatsächlich eine Monster-Expedition, die dort gestartet wird, anscheinend auch mit Helikoptern und so und allem drum und dran. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleiner geheimer Ausflug, sondern das sind jetzt, wie viel habe ich aufgezählt? Ja,
25 Leute oder so.
Mehr, 30 Leute fast, die da irgendwie hochgehen. Ich weiß nicht genau, ob du dich gefragt hast, was Indien für ein Interesse an diesem ganzen Ding hat. Weil natürlich muss man von indischer Seite hoch, irgendwie in den Himalaya.
Naja, also Indien und China haben jetzt nicht immer das beste Verhältnis, auch historisch.
Genau, darum geht es im Grunde eigentlich. Also die haben eine super konfliktreiche Vergangenheit. Kurz davor war natürlich Tibet, das hart umkämpft war, was dann von China eingenommen wurde in den 1950ern. Das ist ein Konflikt, der diese Gegend extrem geprägt hat natürlich. Dieser Kontakt zwischen den Ländern war schlecht, wird aber auch immer schlechter. Selbst wissenschaftlicher, kultureller Austausch ist irgendwann gar nicht mehr möglich. Und der indische Premierminister ist auch so, okay, die haben jetzt die Atombombe gezündet. Das ist eine Gefahr für uns, für die ganze Welt. Wir müssen da jetzt mithelfen. Und das Himalaya-Gebirge ist ja zum Großteil auf indischem Gebiet so. Deswegen geben die das im Grunde ihre Region frei und tun auch ihre besten Leute mit in diese Operation HAT, damit das Team eben da auf diesen Berg kommt. Und den Berg, den sie sich aussuchen im Himalaya, ist nicht der Mount Everest, sondern der Nanda Devi. Mhm. Der hat nämlich den Vorteil, dass der komplett auf indischem Staatsgebiet ist. Mhm. Er ist aber trotzdem sehr, sehr nah an der Grenze, so im Nordosten zwischen Indien und China. Also es ist so direkt an der tibetischen Grenze. Du hast total gute Sicht bis in den Westen Chinas. Und ist ein Berg, der zu dem Zeitpunkt erst von 6 Menschen erklommen wurde. Aber es scheint also machbar zu sein.
Das klingt bis hierhin nach einer sehr vernünftigen Aktion irgendwie. Also ich finde es eigentlich ganz geil.
Ich finde es ein bisschen absurd, aber man kann es auch vernünftig nennen. Also du musst dir schon vorstellen, ne? Das ist natürlich, klar, eine Expedition ist eine Expedition. Das kann man machen, also gar kein Problem. Die haben ja anscheinend auch die besten Leute ausgewählt.
Ist ja sogar ein Chirurg dabei.
Und der Typ, der gerade auf dem Cover von das Post Illustrated ist, also come on. Und,
Aber was fürs Auge.
Wir brauchen was für die Looks. Das hatten wir doch schon hier mal, weil es mir gefällt, dass man braucht the brains and the looks.
Ja.
Also klar, kann man sagen, das ist irgendwie auf einer ganz guten Basis aufgebaut, diese Operation. Aber wir sind immer noch in den 1960ern. Es ist immer noch nicht so, dass irgendwie man einfach mit der Gondel rauffahren kann auf diesen Berg, sondern es ist einfach immer noch lebensgefährlich, diese Berge zu erklimmen. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast einen Ofen auf dem Rücken. Du kannst mir nicht sagen, Christian, dass es bis hierhin für dich total reasonable klingt. Also, und in diesem scheiß Ofen ist Plutonium. Aber okay, Christian Alt sagt, nee, es klingt eigentlich nach einem sehr ambitioniert, ja, aber sehr vernünftig. Okay, also weiter zu unserer vernünftigen Operation Head. Sie haben jetzt im Grunde fast alles, was sie brauchen. Sie haben ihr Gerät, sie haben ihr Ziel, ne? Sie wissen, wo sie hinwollen und sie haben ihr gut aufgestelltes Team. Alles übrigens in super ambitionierter Zeit, weil Oktober 64 ist im Grunde die Idee für diese Operation gestartet. 1965 schon sind die am Start.
Krass.
Die kriegen natürlich vorher noch Training, also das kleine, so das Einmaleins der Nukleartechnik wird denen beigebracht. Dann tatsächlich kriegen sie anscheinend Training in the Asian Mentality irgendwie, dass sie sich da ordentlich verhalten und benehmen. Alles findet in South Carolina statt. Leute, die dabei waren, berichten, dass dort wenig trainiert wurde, sondern dass die meiste Zeit Volleyball gespielt wurde und gesoffen wurde.
Wie bei Top Gun.
Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genauso. Eine Trainingseinheit findet dann auch sogar ausnahmsweise am Berg statt, nämlich ein Höhentraining im Sommer auf dem Mount Kinley. Mount Kinley ist tatsächlich gar nicht so ungefährlich und sie müssen diese Aktion dann irgendwann tatsächlich auch abbrechen, weil es zu kalt und zu schwer wird und da schon im Grunde Gefahr für Leib und Leben besteht. Aber egal, Training ist abgehakt, ja. Zwar nicht ganz geschafft, aber check. Machen wir jetzt einen grünen Haken hin, weil wir haben auch keine Zeit. Es ist schon 1965. Alle Teilnehmer schwören also jetzt noch schnell ihren Eid, Geheimhaltung, dies, das, pipapo und machen noch so ein kleines psychologisches Screening, Lügendetektortest, das ist glaube ich 60er, muss man einfach so machen. Alle Sicherheitsbedenken sind also aus dem Weg geräumt und die Operation kann losgehen. Schon im September 1965 trifft das amerikanische Team in Indien ein. Die machen einmal High Five mit ihrem indischen Kollegen und im Grunde sagt man dann, okay, September, jetzt machen wir mal hier alle, packen unsere Koffer und legen los. ExpertInnen sagen übrigens, Expeditionen im Himalaya soll man nie nach August starten, weil der Winter kickt einfach richtig rein ab September, Oktober. Es ist viel zu spät, wenn du nach August startest, kannst du komplett knicken. Das ist denen aber egal. Die starten im Oktober 1965 ihre Expedition. Entgegen wirklich aller Empfehlungen entscheiden sie sich aufzubrechen. Also die ersten Etappen laufen aber wirklich ganz gut. Das Team kommt richtig gut voran. Und die teilen sich dann so, das ist auch, glaube ich, normal für so große Expeditionen, die teilen sich natürlich in so kleinere Gruppen auf. Und es gibt immer ein Team, was in so einem Basislager bleibt und das nächste Team klettert zum nächsten Lager. Manche klettern also vor, andere warten dann in Lagern weiter unten. Die sind natürlich stetig im Funkkontakt miteinander. Ich nenne jetzt mal das eine Team Team Gipfel und das andere Team Team Basislager, damit wir wissen, okay, Team Gipfel ist weiter oben. Team Basislager wartet unten und checkt, ob oben alles in Ordnung ist und ob sie nachrücken können. Am 16. Oktober 1965 ist Team Gipfel also vorangeklettert. Die sind nur noch so 660 Meter unterhalb des Gipfelgipfels. Und da geht ein Funkspruch bei Team Basislager ein. Ja, also das Wetter ist gerade echt schlecht geworden. Das Wetter ist nämlich umgeschlagen. Es zieht ein krasser Sturm auf und es fängt schon an zu schneien. Unten im Basislager sitzt der Captain Singh Kohli, also im Grunde der General, der das indische Team leitet. Der ist im Grunde auch Chef dieses ganzen Unterfangens, weil es ist ja auf indischem Staatsgebiet, es muss immer alles mit Neu-Delhi abgecheckt werden, ob das jetzt in Ordnung ist, was man hier macht und so. Und dieser Kohli muss jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Es ist total klar, in diesem Team-Gipfel sind 7 Leute und ein Sturm auf einem der höchsten Berge des Landes ist lebensgefährlich. Es könnte also jetzt quasi alles mit diesen Leuten passieren und eigentlich weiß General Kohli, was er jetzt machen muss. Er muss diesem Team-Gipfel sagen, hey, abbrechen, kommt bitte alle zurück ins Basislager, so schnell ihr könnt. Kohli hat diese Idee auch, der sichert sich nochmal mit seinem CIA-Kollegen ab. Die lassen sich das sogar nochmal aus Neu-Delhi bestätigen, dass es in Ordnung geht, dass sie im Grunde jetzt diese Expedition abbrechen müssen. Alle sind sich einig, jo, diese Männer mussten jetzt wieder darunter, sonst überleben die das nicht. Kohli aber hat noch eine weitere Entscheidung zu treffen. Was soll Team Gipfel mit dem Überwachungsgerät machen? Das haben die halt dabei. Die haben den Ofen auf dem Rücken, die haben diese fette Antenne im Gepäck, die haben 4 Pfund Plutonium dabei. Und dieser Kohli muss jetzt sagen, was mit der Scheiße passiert.
Oh.
Ja, das ist schlecht.
Aber jetzt mal blöd gesagt, warum, wenn die 660 Meter noch vom Gipfel entfernt sind, warum haben die den Scheiß schon dabei? Die müssen doch eigentlich nur ein neues Lager aufmachen, damit man so raupenmäßig einfach immer ein bisschen weiter nach oben kommt, ja?
Ja.
Und dann lass doch einfach dieses Scheißgerät immer im Basislager und trag's dann ganz am Ende irgendwie hoch.
Schade, dass du nicht dabei warst. Das ist ja voll die schlaue Idee von dir, Christian.
Das ist doch, aber hä?
Ich glaube, das Basiscamp ist unten und ich glaube, die sind irgendwie Lager 2 oder 3 ist das, was ja, wo die gerade sitzen. Das gibt's quasi schon, aber trotzdem haben sie halt das Gerät dabei. Könnte man überlegen, okay, will man nicht erst die Route komplett einmal sicher machen? Ja, keine Ahnung, wie das genau geplant war. Aber egal, dieser Kohli muss jetzt entscheiden, was passiert jetzt mit diesem Gerät. Ne? Es ist ein tödliches Paket in mehrererlei Hinsicht, weil wenn die Dudes das jetzt wieder mit runternehmen, ist für sie der Abstieg unwesentlich schwerer, zusätzlich bei einem Sturm und so. Also er bringt seine Leute in krasse Gefahr, wenn er jetzt denen sagt, du musst das alles wieder mit runtertragen. Es ist super schwer und es ist ein Höllenjob gewesen, das Teil überhaupt da hochzuschleppen. Gleichzeitig ist es aber auch ein tödliches Paket, weil du kannst ja nicht einfach Plutonium auf dem Berg liegen. So. Kannst du das kurz halten? Ich komme später wieder. Ja, schlecht. Also er hat eigentlich zwischen Scheiße und Scheiße zu entscheiden. Kohlis Überlegung muss also irgendwie folgende sein. Also wenn ich jetzt Team Gipfel sage, sie sollen das Gerät einfach oben, keine Ahnung, irgendwo hinlegen, vielleicht irgendwie abdecken, sicher verstauen, wie auch immer, dann können wir ja vielleicht, wenn sie es da liegen lassen, die Expedition zu einem anderen Zeitpunkt einfach fortführen oder so. Dann ist das Ding aber schon mal oben. Ja, so, das ist so sein Gedankengang. Und er denkt sich so, okay, ich glaube, das ist die beste Entscheidung, wird schon gut gehen. Als Kohli seine Überlegungen dann im Basislager erzählt, gibt es einen Typen, der komplett austickt, und zwar dieser McCarthy. Jim McCarthy, das ist der Kletterprofi auf dem Cover der Sports Illustrated, ist, glaube ich, ein relativ aufbrausender Typ. Der hat jetzt auch im Nachklapp von dieser Operation die meisten Interviews gegeben und es ist immer sehr insane. Er war sowieso von Anfang an, erzählte auch in Interviews, immer sehr, sehr skeptisch, dieser Jim McCarthy. Also er meint so, okay, Leute, eigentlich mit Plutonium spazieren zu gehen, ist komplett insane. Und McCarthy hat zusätzlich im Laufe dieser Expedition auch noch Zweifel an den Fähigkeiten des Teams irgendwie entwickelt. Er findet das Team Gipfel nicht so wirklich kompetent. Er meint auch so, ja, er hat gesehen, wie die total rumfuschen und so. Und er glaubt, wenn die jetzt die Anweisung kriegen, das Plutonium da oben liegen zu lassen und das irgendwie, wie auch immer, fachgerecht zu befestigen, das schaffen die nicht, das können die nicht. Ich habe gesehen, wie die hier klettern, wie die arbeiten. Das sind totale Fuscher.
Mhm.
Wenn im Winter auch eine Lawine kommt oder irgendwas, dann ist das Ding für immer weg, denkt er sich. Also wirklich für immer, forever ever. Und diese Szenen jetzt im Basislager zwischen dem General Kohli, der im Funkkontakt steht mit dem Team, und diesem McCarthy, der auch im Basislager noch ist, das muss komplett crazy gewesen sein. So, also McCarthy beschreibt es irgendwie so: Kohli ist gerade am Funkgerät, er hat so Kopfhörer auf, steht draußen vorm Zelt und spricht eben mit dem Team, was oben auf dem Gipfel fast ist, läuft da vom Zelt auf und ab. McCarthy hört aber genau, was er spricht, ja, und er hört nur, okay, der ordnet wirklich gerade an, dass sie das da oben stehen lassen, so. Und in dem Moment rast er aus dem Zelt raus, geht auf diesen Kohli zu und sagt nur so, okay, I realized that they are going to dump the fucking generator and go down the mountain. I'm like, what the fuck are you doing? You can't do that. Have them bring it down. Are you crazy? Und dann sagt er nur so, I'm yelling at the top of my lungs. So, er schreit sich die Seele aus dem Leib, fährt diesen Kohli komplett an. So, was machst du, Alter? Bist du bescheuert? Die können das doch nicht da oben liegen lassen. Er geht anscheinend voll auf diesen Kohli los und so. Auch andere Leute, die dann im Basislager dabei waren, sagen, es waren einfach nur unfassbare Szenen, die sich da abgespielt haben. Aber am Ende will auch die Regierung aus New Delhi, dass es genauso gemacht wird, halt um den Preis, dass keiner der Männer da drauf geht. Also gibt es den offiziellen Befehl, sichert das Gerät und kommt wieder runter. Das Gerät wird dann anscheinend in 4 Pappkartons irgendwie verpackt.
Ah ja.
Keine Ahnung, wie die waren. Die von Obi, die geilen. Die werden dann irgendwie mit so einem Nylonseil umwickelt, mit Haken und Karabinern irgendwie rumgedingst und dann in so einer Felsspalte an so einem Fels gehämmert oder so. Also ich habe es natürlich nicht gesehen, es gibt keine Fotos davon, aber ich stelle es mir so vor, dass da wirklich so umpackte, in einem Netz gewickelte, aus Nylon gewickelte Kokons mit Haken irgendwie an den Fels gehämmert wurden.
Das ist ein bisschen so, wie wenn du eine Benachrichtigung in deinem Briefkasten hast, ihr Paket wurde bei einem Nachbarn abgegeben oder ich habe es vor die Haustür gestellt und manchmal ist es einfach nur so, einfach so random, steht im Regen.
Steht vorne, also schon so angedirtscht. Ja, einer hat es an, bei mir jetzt zweimal kamen Pakete, die so auf der einen Seite aufgerissen waren. Ich so, okay, danke.
Ja.
Keine Ahnung.
Aber so stelle ich mir
das vor. Es ist aber wirklich auch so. Also ich habe das nochmal genau nachgelesen, aber stand wirklich so, Pappkartons waren das anscheinend. Keine Ahnung.
Scheiße.
Okay, aber die Mission ist jetzt abgebrochen am 16. Oktober 65. So. 8 Monate später. Es ist der Juni 1966. Operation Head soll weitergehen. Wieder steigt das Team auf den Nanda Devi. Dieses Mal im Sommer, das ist sicherer. Und derselbe Bergsteiger, das ist einer der indischen Kollegen, der das Gerät im Oktober befestigt hat, soll jetzt gucken, hingehen, wieder hochklettern und soll den fucking Job jetzt einfach beenden. Er weiß ja, ne, wo er es hingehämmert hat. Er hat es ja ordentlich eingepackt.
Ist ja klar.
Ja, ja, wow. Ne? Ist ja ganz easy. Er weiß ja auch, wie dieser Plutoniumgenerator befestigt wurde und so. Er klettert und klettert und klettert so, boah, ist das anstrengend, ey, voll nervig. Ey. Kommt er genau da an, wo es eigentlich sein sollte und denkt so, das ist weird. Also, sieht ja mega anders aus hier als noch im Oktober. Ist ja ganz anders, gerade seltsam. Guckst du nach links, da sollte eigentlich die Felsspalte sein, wo mal das Teil befestigt wurde. Und dieser riesengroße Fels, an dem er es ja angehämmert hatte. Aber das komplette Ding, der ganze Fels, ist weg. Er hat gesagt, es sah aus, als hätte jemand den Fels mit einem Messer abgeschnitten. Wie es dazu kommen konnte, weiß man nicht. Sicher ist nur, das Plutonium ist weg. Das ist jetzt im Grunde die Situation. Eigentlich, Christian, ist diese Geschichte mehr oder weniger hier vorbei, weil es ist die Situation, die bis heute besteht. Ich zitiere nochmal diesen Jim McCarthy, diesen sexy Bergsteiger, der auf Coley auch losgegangen ist.
Ja.
Der hat anscheinend vor der Mission schon gesagt, so, ey, habt ihr auch nur eine fucking idea, what's going to happen? Wisst ihr, was hier passieren wird? Folgendes wird passieren. Wir werden dieses Gerät verlieren. Plutonium ist da dran. Und die Quellen, die zum fucking Ganges führen, werden vergiftet. Es ist eine krasse Prophezeiung, weil bis auf die Vergiftung des Ganges, was bis heute nachweisbar wahrscheinlich nicht passiert ist, es ist alles genauso gekommen, wie McCarthy gesagt hat. Das Gerät wird bis heute nicht wiedergefunden. Es werden noch ein paar Versuche gewagt. Ich nenne es mal vorsichtige Versuche, weil Experten meinen, so ja, die Suche wurde eigentlich viel zu schnell aufgegeben. Das Plutoniumgerät wurde einfach nie gefunden. Das alte Gerät ist einfach weg. So.
Das ist ja jetzt auch irgendwie auf, keine Ahnung, wie viele Meter das sind, wahrscheinlich 7000 irgendwas oder so. Macht jetzt wahrscheinlich auch nicht so Spaß, die ganze Zeit zu suchen.
So ein bisschen zu graben.
So, oh ja,
so. Keine
genau,
Ahnung.
Genau. So, kannst du eine Schneeraupe nehmen, okay, schieb mir weg hier oder so. Ja, geht ja alles nicht.
Ach so, die Höhenluft muss so dünn sein. Du bist ja eh schon völlig im Arsch von überhaupt da hochklettern.
Ja.
Kannst ja nicht dann sagen, okay, geil, jetzt grabe ich hier nochmal 5 Stunden. So, das funktioniert halt nicht. Ja, aber die Frage ist natürlich, was ist mit diesem Gerät passiert? Weil es gibt einfach 720.000 Theorien. Es könnte sein, dass es irgendwie die Südwestseite vom Nanda Devi einfach irgendwie runtergefallen ist, also wirklich einfach in die Tiefe gestürzt ist. Möglich, dass es noch intakt ist. Möglich, dass es zerstört ist, dass irgendwie radioaktives Material so langsam sich irgendwie verteilt. Was viele glauben, ist, dass es, weil es ja ein bisschen warm ist, sich ins Gletschereis quasi eingefroren, also reingeschmolzen hat und irgendwo im Gletscher eingefroren ist.
Mhm.
Es kann aber eben auch sein, dass es durch Lawinen irgendwie unter Schneemassen begraben liegt. Es kann auch sein, dass es irgendwo in einem der Flüsse liegt, die vom Nanda Devi runterführen, der Rishi Ganga zum Beispiel. McCarthy, der glaubt, dass es wahrscheinlich wirklich im Gletscher eingefroren ist und zwar wirklich bis zum Grund des Gletschers irgendwie ganz, ganz tief sich da durchgeschmolzen hat und dass es im Grunde eine tickende Zeitbombe ist.
Cool.
Ja, genau.
Noch eine Sache mehr auf meiner Weltuntergangsliste, oder? Alles klar.
Es ist echt so. Es ist wirklich so. Eigentlich, ich dachte mir auch so, krass. Man müsste jetzt sich so einen Google Alert einstellen und irgendwie sowas wie Ganges, Plutonium oder Nanda Devi oder so und gucken, wann im Grunde diese tickende Zeitbombe hochgeht. Ist total krass. Die CIA macht anscheinend noch insgesamt 8 Operationen in dieser Region. Zuerst wollen sie das alte Gerät wiederfinden, dann entscheiden sie sich, ach, wir nehmen einfach ein neues und tragen es einen anderen Gipfel hoch. Wird anscheinend auch gemacht, ein Gerät bei Nanda Kotsu installieren. Aber das wird irgendwie auch schnell unter Schnee begraben und nach wenigen Monaten geht's kaputt und hat auch nie zur Aufklärung beigetragen.
Aber das haben sie wieder mitgenommen dann irgendwann?
Das haben sie wieder mitgenommen.
Okay.
Ja. Nee, das lassen wir jetzt auch um. Ach, ist doch egal, 1 oder 2. Ja, die Folgen von dieser, wie du sagst, total nachvollziehbaren, schlauen Idee, die Folgen sind natürlich verheerend. Das Abhörgerät ist bis heute auf diesem Berg, das ist klar. Es muss Jahrhunderte dauern, bis das Plutonium abgebaut ist, falls es nicht vorher totalen Schaden anrichtet. Wenn das radioaktive Material rausgeht und in den Schnee kommt und in indische Flüsse bis in den Ganges tatsächlich, also der Ganges hat dort seinen Ursprung, dann kann es für Millionen von Menschen lebensgefährlich werden. Und es kann also quasi sein, dass in diesem Moment so dieses Gerät der CIA inklusive 4 Pfund Plutonium irgendwo in diesem Gletscher umherwandert und kurz davor ist, aufzugehen. Weißt du, was eine Dirty Bomb ist? Kennst du das?
Eine Dirty Bomb ist doch eine, du hast nukleares Material, also strahlendes Material, genau. Und da packst du einfach eine normale Bombe dran.
Genau.
In der Hoffnung, dass sie, wenn die hochgeht, einfach sich diese Partikel
Überall verteilen
und alle werden krank.
Genau, und das ist halt auch so eine, wovor viele jetzt irgendwie warnen oder Angst haben, dass das Material möglicherweise auch in falsche Hände geraten kann. Ne? Mhm. Also es kann ja sein, dass Leute hingehen und nach diesem Teil suchen, es finden und dann eben so eine Dirty Bomb bauen. Die Schätzungen sind halt, dass du ganz New York damit auslöschen könntest und Umgebung. Also
nicht zu verwechseln mit Dirty Bomber, das ist der Nutzername auf OnlyFans, wo ich Fußbilder vertreibe.
Geil.
Ja.
Folgt ihm auf jeden Fall, so sexy wie Jim McCarthy.
Sorry.
Ist ja gut, das muss auf jeden Fall drin bleiben. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was sagt jetzt der Typ, der das alles zu verantworten hat dazu? Manoman Singh Kohli. Der sagt, ey, ja, fuck, ey, sorry. Also er hat schon Schuldbewusstsein, ja. Es heißt, er ist wirklich besorgt. Er ist besorgt, dass es seine Schuld ist, dass der Ganges wegen radioaktiv verschmutzt werden könnte. Er hat schlechtes Gewissen. Er hat wahrscheinlich aus diesem schlechten Gewissen heraus einen Fonds gegründet. 1989, nämlich in Himalayan Environmental Trust. Also so ein bisschen will er der Region was zurückgeben. Ich glaube, nice try, aber verzeihen kann man diesem Typen wahrscheinlich nicht. Und jetzt gibt's noch eine krasse Story. Und zwar gab es erst am 7. Februar 2021 eine sehr, sehr, sehr schlimme Flut im Raini Village. Das ist in dieser Gegend des Himalayas, wo tatsächlich ganz furchtbar über 200 Menschen sterben, weil dann riesige Schlammflut, Wassermassen aus den Bergen rauskommen. Und die Einheimischen glauben, dass es tatsächlich auf dieses Plutonium zurückzuführen ist. Die glauben nämlich, dass quasi das Plutonium so reingeschmolzen ist in den Gletscher, weil es hat sich ein Stück Gletscher nämlich losgelöst und hat im Grunde diese Flut ausgelöst. Das Stück vom Gletscher ist abgebrochen und Wassermassen aus einer Kammer sind ausgetreten. Und die Leute, die dabei waren, sagen, es war so ein krasser Geruch in der Luft. So, also the smell was so intense that we were not able to breathe for some time. Also so, es muss anscheinend richtig stechender, stinkender Geruch gewesen sein. Und sie glauben irgendwie, dass das mit dem Plutonium zusammenhängt. Und deswegen gibt es quasi nach dieser Flut aus dem Jahr 2021 die Vermutung, dass das Plutonium, das die CIA 1965 dort verloren hat, irgendwie mit dieser krassen Flut zu tun hat, bei der viele 100 Menschen sterben.
Krass. Okay.
Ja, ja, ja. Also das wäre zum Beispiel eine Nachricht gewesen, die man mit dieser Geschichte viel besser nachvollziehen kann. Aber auch spooky.
Ja.
Also, ich wünsche mir natürlich, dass wir diese Geschichte hier in Darwin gefällt das nie weiter erzählen, aber ich kann sie nicht ausschließen. Was war jetzt einer deiner liebsten CIA-Fails? Ich meine, wir haben jetzt schon mehrere erzählt hier in diesem Podcast.
Immer noch Kommissar Kitty.
Kommissar Kitty, hilarious.
Aber ihr könnt es ja auch immer bei Instagram erreichen und Menschen schicken auch Fails. Und es waren jetzt schon wieder mehrere CIA-Fails dabei, die uns unser Publikum geschickt hat. Und ich glaube, manchen muss ich jetzt auch nochmal nachspüren und selbst nochmal recherchieren.
Ja, ich würde mal sagen, wir machen bei Instagram mal eine kleine kuratierte Liste für euch, dass ihr, wenn ihr Bock habt, eine kleine CIA-Themenwoche jetzt starten könnt und euch die besten CIA-Fails aus Darwin gefällt das nochmal zu Gemüte führen könnt. Die Liste findet ihr dann bei Instagram, @darwingefällt das, da könnt ihr uns natürlich gerne folgen. Und uns gerne auch schreiben, wenn ihr Kritik oder sonstiges Feedback für uns habt. Da sind wir immer erreichbar, Tag und Nacht, fast immer.
Meistens in der Nacht.
Meistens in der Nacht. Genau, so zwischen 3.30 Uhr und 5.
Bin ich wirklich leider meistens wach.
Das ist schlimm, okay. Ja, und wenn ihr Bock habt, abonniert uns auf jeden Fall, bewertet uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns einmal, dass wir natürlich richtig geile leuchtende 5 Sterne überall haben. Es hilft aber auch anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Also wäre cool, wenn ihr uns empfehlt. Außerdem haben wir ganz neu einen Steady-Account. Da könnt ihr uns auch abonnieren und könnt uns helfen, diesen Podcast weiter zu finanzieren. Dafür bieten wir euch natürlich exklusive, geile Bonusinhalte. Vielleicht auch ein paar Fotos von Christians Füßen. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Dennis Kugel und Anna Bühler, Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Zum Team gehören außerdem Schalker Tätig, Luna Laufer, Steffi Buchholz und Simone Buntschuh. Intro-Musik Robert Sladecek.
Darwin gefällt das
mit Anna und Christian.